Jesaja 53, 4 bis 6 stand am Ende unserer letzten Lehreinheit. Ich wies darauf hin, dass diese Verse innerhalb des Alten Testaments an einer einzigartigen Stelle stehen. Es sind die mittleren Verse des mittleren Kapitels, der letzten 27 Kapitel von Jesaja. Und ich denke, der Heilige Geist will uns damit sagen, dass diese Verse das Zentrum der Heilsbotschaft bilden. Schon der Name Jesaja steht im direkten Zusammenhang mit dem hebräischen Wort für Heil. Er ist der Prophet des Heils. Diese Verse beschreiben das Wesentliche, den Kern des Heils. Wir beschäftigen uns nun noch eingehender mit Vers 6. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir alle. Niemand ist ausgenommen. Sind wir uns darüber einig? Ist damit auch jeder von uns gemeint? Ihr braucht es nicht mir zu sagen, aber ihr müsst euch darüber klar werden. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn, Jesus, treffen unser aller Schuld. Dieses Wort Schuld ist sehr interessant und wichtig. Auf Hebräisch heißt es Avon, und in dieser Stelle wird es mit Schuld wiedergegeben. In vielen englischen Bibelübersetzungen erscheint hier das Wort Iniquity, also Missetat, doch die grundlegende Bedeutung dieses Wortes ist Schuld. Man könnte es auch mit Perversität wiedergeben. Was ist nun unsere Schuld? Was ist die Schuld der gesamten Menschheit? Er bekommt die Antwort nicht, indem er mich anschaut, sondern sie steht in diesem Vers. Was haben wir alle getan? Wir irrten umher und jeder wandte sich seinem eigenen Weg zu. Man könnte diesen Sachverhalt zeitgemäß mit Rebellion umschreiben. Rebellion ist die universale Schuld der gesamten Menschheit. Doch Jesaja sagt, der Herr legte unser aller Schuld, Perversität und Rebellion auf ihn. In einer anderen freien Übersetzung heißt es, der Herr ließ unser aller Schuld, Perversität und Rebellion über ihm zusammentreffen. Als ich vor meiner Bekehrung zum zweiten Mal eine Pfingstgemeinde besuchte, dies geschah unter recht eigenartigen Umständen, sagte der Prediger am Ende seiner Predigt, wenn du dies, was auch immer es war, möchtest, dann heb bitte die Hand. Ich wusste, dass sie alle mich meinten, weil ich nämlich der einzige Unbekehrte im Saal war. Als ich zwei Tage zuvor eine andere Gemeinde besucht hatte, hatte der Prediger gesagt, neigt nun eure Häupter und schließt die Augen und jetzt hebt bitte die Hand. Das nahm ich ihm übel, denn ich war zuvor noch nie in einer Kirche oder Gemeinde gewesen, wo man mich gebeten hätte, die Hand zu heben. Ich saß still da und fragte mich, was nun als nächstes geschehen würde. Nun als nächstes hob jemand meine Hand. Mein Arm ging nach oben und ich wusste genau, dass ich ihn nicht gehoben hatte. Das machte mich nervös. Dann sagten die Leute dort zu mir in ihrem eigenartigen Jargon, dann und dann findet eine Erweckung bei den Assemblies of God statt. Ich hatte keine Ahnung, was eine Erweckung war oder wer die Assemblies of God waren, dachte mir jedoch, nun, wenn das dazugehört, dann schaue ich es mir an. Dann, in dem zweiten Gottesdienst, den ich besuchte, wurde über die Stelle und Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg gepredigt. Es sprach einer jener Prediger, die daran glaubten, dass man die Dinge anschaulich und zeitgemäß darstellen müsse, deshalb brachte er eine moderne Version der Szene, nachdem Henoch verschwunden war, und sagte, dann kam also das FBI mit seinen Spürhunden, sie folgten Henochs Witterung bis zu diesem Punkt und dann witterten die Hunde auf einmal nichts mehr. Die Spur ging nicht nach Süden, Norden, Osten oder Westen, deshalb kamen sie zu dem Schluss, dass er nach oben verschwunden war. Ich konnte diese Logik nachvollziehen. Ich wusste, was am Ende der Predigt kommen würde. Neigt nun eure Häupter, schließt eure Augen und hebt eure Hand. Ich sagte mir, das letzte Mal tat es jemand anderer für mich. Ich kann nicht erwarten, dass das zweimal geschieht. Wenn ich das, was auch immer es ist, wirklich will, dann muss ich wohl selbst meine Hand heben. Und das tat ich dann auch, alle Anwesenden atmeten erleichtert auf und der Gottesdienst ging weiter. Damals waren Unbekehrte dünn gesät in den Gemeinden. In dieser Erweckung, in Anführungszeichen, war ich der Einzige, der im Verlauf einer Woche die Hand gehoben hatte. Die Resultate waren recht enttäuschend. Am Ende des Gottesdienstes kam der Prediger auf mich zu, er schaute mich an, ich schaute ihn an und ich denke, es war ihm klar, dass er ein Problem vor sich hatte. Er stellte mir zwei Fragen. Glaubst du, dass du ein Sünder bist? Meine Spezialität im Bereich der Philosophie waren Definitionen. Ich ging ganz natürlich in Gedanken alle offensichtlichen Definitionen eines Sünders durch und jede einzelne traf ganz genau auf mich zu. Ich erwiderte, ja, ich glaube, dass ich ein Sünder bin. Dann fragte er mich, glaubst du, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist? Ich erinnere mich noch ganz genau, was ich erwiderte. Ich sagte zu ihm, um ganz ehrlich zu sein, ich kann nicht verstehen, was der Tod Jesu Christi vor 1900 Jahren mit den Sünden zu tun haben soll, die ich in meinem Leben begangen habe. Ich war an meine Grenze gestoßen. Der Mann war weise genug, nicht weiter mit mir zu debattieren. Sicher ging er nach Hause und betete für mich. Dann begegnete ich dem Herrn und meine intellektuellen Probleme wurden sekundär, aber sie verschwanden nicht einfach. Ich verstand immer noch nicht ganz, weshalb etwas, das vor 1900 Jahren geschehen war, einen Bezug zu den Sünden haben sollte, die ich in meinem Leben begangen habe. Doch es heißt hier in dieser Stelle, der Herr ließ unser aller Schuld über ihm zusammentreffen. Und eines Tages, als ich Hebräer 9 las, bekam ich die Antwort auf dieses Dilemma. Für mich war es die Antwort. Das gilt vielleicht nicht für jeden. Aber in Hebräer 9,14 ist von der Kraft des Blutes Jesu die Rede und es heißt dort, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Beachtet die Formulierung, der sich selbst dargebracht hat. Hier steht das Wort für Opfer. Ich sagte bereits, dass Jesus der Priester und gleichzeitig auch das Opfer war. Als Priester brachte er sich selbst als Opfer dar. Doch mein Problem wurde durch die Worte gelöst, die weiter vorne stehen, durch den ewigen Geist. Aufgrund meiner altsprachlichen Kenntnisse wusste ich genau, was das Wort ewig bedeutet. Es bezeichnet keinen endlosen Zeitraum, sondern etwas, das außerhalb der Zeit steht und sich quasi in einer außerzeitlichen Kategorie befindet. Ich begriff deshalb auch, dass das, was auf Golgatha geschah, in der Kategorie Ewigkeit stattfand. Es beschränkte sich nicht nur auf einen geschichtlichen Zeitpunkt, obwohl es auch ein geschichtlicher Zeitpunkt war. In dieser Transaktion auf Golgatha nahm Gott Vater die Schuld aller Menschen zu allen Zeiten, also der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft, und legte sie am Kreuz auf Jesus. Und dadurch war mein Problem gelöst. Ich gehe nun zurück zu Jesaja 53,6. Das Wort Avon in diesem Vers bezieht sich nicht nur auf Schuld, sondern auch auf die Strafe für Schuld. Bei der Übersetzung aus dem Hebräischen entscheidet manchmal der Kontext darüber, ob das Wort im konkreten Fall mit Schuld oder mit Strafe für Schuld oder gelegentlich auch mit beiden übersetzt werden soll. Gott legte also nicht nur unsere Schuld auf Jesus, sondern auch, und hört gut zu, das ist absolut entscheidend, auch die Strafe für unsere Schuld. Weil dieser Punkt so wichtig ist, möchte ich anhand einiger Beispiele aus dem Alten Testament veranschaulichen, wie dieses Wort Avon im konkreten Fall übersetzt wird. Gehen wir zunächst zu 1. Mose 4, 13. Das sind die Worte Kains, nachdem Gott wegen des Mordes an seinem Bruder das Gericht über ihn ausgesprochen hatte. Zitat: Da sagte Kain zu dem Herrn, zu groß ist meine Strafe, als dass ich sie tragen könnte. Hier steht im Original Avon. Nicht nur meine Schuld, sondern auch die Strafe für meine Schuld. Ein interessanter Vers ist auch 1. Samuel 28, 10. König Saul tat gegen Ende seines Lebens etwas Entsetzliches. Er befragte eine Hexe. Die Hexe wollte auf seine Frage nicht antworten, weil damals auf Zauberei die Todesstrafe stand. Sie wusste nicht, dass der König von Israel vor ihr stand. Doch dann versprach Saul ihr Folgendes, 1. Samuel 28,10. Und Saul schwor ihr bei dem Herrn, so wahr der Herr lebt, soll dich wegen dieser Sache keine Strafe treffen. Auch hier steht das Wort Avon. Du wirst wegen deiner Schuld nicht zur Rechenschaft gezogen werden. In diesem Vers geht es also mehr um die Strafe für Schuld, als um die Schuld an sich. Die nächste Stelle ist Hiob 19,29. Wir brauchen uns nicht mit dem Kontext zu beschäftigen. Dort heißt es, so fürchtet euch selbst vor dem Schwert, denn der Grimm bringt die Strafe des Schwerts. Hier könnte man wohl kaum mit die Schuld des Schwerts übersetzen. Es muss die Strafe des Schwerts heißen. Greifen wir dann noch zwei Stellen aus den Klageliedern heraus. Klagelieder 4, Vers 6 und 22. Die Klagelieder kommen gleich nach Jeremia. Klagelieder 4, 6. Zitat, die Strafe für die Schuld der Tochter meines Volkes ist größer als die Strafe für die Sünde Sodoms. Hier wird es sowohl mit Strafe als auch mit Schuld wiedergegeben. Die Strafe für die Schuld der Tochter meines Volkes. Das ist eine Vorstellung, die dem Englischen wie dem Deutschen fremd ist, weshalb man bei der Übersetzung flexibel sein muss. In Klagelieder 4,22 liegt der Fall ähnlich. Die Strafe für deine Schuld ist vollendet, o Tochter Zions. Auch hier wird das Wort mit Strafe und Schuld wiedergegeben. Das ist sehr wichtig, weil es den Schlüssel zum Verständnis dessen liefert, was geschah, als Jesus am Kreuz starb. Gott Vater ließ unser aller Schuld, Perversität und Rebellion und auch die unheilvollen Konsequenzen, die diese Rebellion nach sich zieht, über Jesus zusammentreffen. Ich sage das nochmal, weil es richtungsweisend und ganz fundamental ist. Wenn ihr das nicht versteht, werdet ihr bei den folgenden Lehreinheiten nicht mehr mitkommen. Das ist der Schlüssel. Ich wiederhole, Gott Vater ließ am Kreuz unser aller Schuld, Perversität und Rebellion und auch alle unheilvollen Konsequenzen, die diese Rebellion nach sich zieht, über Jesus zusammentreffen. Wenn ihr das begreifen könnt, habt ihr den Schlüssel zum Lagerhaus. Alles, was ihr braucht, steckt in dieser Offenbarung. Wir werden uns damit beschäftigen und sehen, wie sich das auswirkt. Ich will es einmal folgendermaßen formulieren. Am Kreuz fand ein von Gott angeordneter Tausch statt. Lasst dieses Schlüsselwort Tausch auf euch wirken. All das Böse, das unsere Rebellion nach sich zieht, traf über Jesus zusammen. Um das zu veranschaulichen, hebe ich die linke Hand. Die rechte Hand symbolisiert nun das Gegenteil. Damit all das Gute, das der sündlose Gehorsam Jesu nach sich zog, uns zur Verfügung stehen würde. Ich werde das wiederholen, weil ich möchte, dass es sich euch einprägt. Zumal es unserem natürlichen Denken widerspricht. Durch logisches Nachdenken würden wir sicher zu einem anderen Schluss kommen. All das Böse, das unsere Rebellion nach sich zieht, kam am Kreuz auf Jesus, damit all das Gute, das sein sündloser Gehorsam nach sich zog, uns zur Verfügung stehen würde. Oder kurz gesagt, das Böse kam auf Jesus, damit uns das Gute zur Verfügung stehen würde. Ich möchte, dass ihr mir das nachsprecht, denn als Lehrer weiß ich, dass man mehr behält, wenn man aktiv mitmacht. Schaut zu, was ich mache, und macht es mir dann nach. Schaut jedoch beim ersten Mal nur zu. Das Böse kam auf Jesus, das ist meine linke Hand, damit uns das Gute zur Verfügung stehen würde, das ist die rechte Hand. Bitte benutzt eure Hände dazu. Legt eure Schreibutensilien weg. Gut. Das Böse kam auf Jesus, damit uns das Gute zur Verfügung stehen würde. Sagen wir es nochmal. Das Böse kam auf Jesus, damit uns das Gute zur Verfügung stehen würde. Jetzt möchte ich ein Wörtchen ändern. Sag mir anstelle von uns. Nun ist es ein sehr persönliches Statement, etwas, das nur dich und Gott betrifft. Man sagt doch, dass es am Fuß des Kreuzes nur Platz für einen gibt. Und du bist dieser eine. Du schaust hinauf zum Kreuz, du siehst den Leib Jesu, gepeinigt, blutend, ein entsetzlicher Anblick. Etwas, das du dir eigentlich gar nicht einmal ansehen und worüber du nicht einmal nachdenken willst. Und dann sagst du Folgendes. Du musst nun mir sagen. Das Böse, das mir zusteht, kam auf Jesus, damit mir das Gute, das Jesus zusteht, zur Verfügung stehen würde. Vielleicht spürst du jetzt keine innerliche Veränderung, aber du hast den Weg zum Lagerhaus eingeschlagen, wenn du diese zentrale Wahrheit begriffen hast. Was ich euch sagen werde, kommt direkt aus der Bibel, und du wirst womöglich entgegnen, aber das stimmt nicht. Dennoch ist es so, es stimmt. Wenn du anfängst, es zu hören, es auszusprechen und darüber nachzusinnen, wird es sich auch in deiner persönlichen Erfahrung als wahr erweisen. Gott denkt oft in Kategorien, die wir für unreal halten. So sagte er zum Beispiel zu Abraham, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gemacht, obwohl dieser nicht einen einzigen Sohn hatte. Doch Gott sagte, ich habe dich gemacht. Für Gott war das bereits geschehen. Und wenn Gott nun sagt, er habe alles Böse auf Jesus kommen lassen, dann ist das in seinen Augen bereits geschehen. Du brauchst eine Zeit lang, um dir anzueignen, was Gott bereits getan hat, aber es steht dir die ganze Zeit über zur Verfügung. Kannst du das begreifen? Betrachten wir nun einige Aspekte dieses Tauschs. In dem Skript, das euch vorliegt, habe ich 10 Aspekte aufgeführt. Ihr dürft ja nicht glauben, diese Aufzählung sei vollständig. Es sind nur Teilaspekte. Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass der Herr, als er durch diese junge Frau aus Oklahoma zu mir sprach, sagte, erwäge das Werk auf Golgatha, ein vollkommenes Werk, vollkommen in jederlei Hinsicht, vollkommen in jedem Aspekt. Dieses Werk auf Golgatha hat also verschiedene Aspekte. Und wir werden uns im Folgenden mit 10 dieser Aspekte befassen. Wir werden das, was Gott durch den Tod Jesu auf Golgatha bewirkte, aus 10 verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. Wir beginnen mit Jesaja 53, 4-5. Ich lese die Verse noch einmal. Er ist es, der. Ich möchte hier gleich einmal innehalten, um eine sprachliche Feinheit herauszuarbeiten. Mit dieser Formulierung soll das Wort Er so stark wie möglich hervorgehoben werden. Der Heilige Geist lenkt unsere Aufmerksamkeit weg von uns und unseren Problemen und hin zu ihm, der die Lösung ist. Im Hebräischen steht das Wort Achen, um dieses Wort Er hervorzuheben. Achen dient dazu, die Aufmerksamkeit des Lesers auf das folgende Wort zu richten. Im Hebräischen wie in einigen anderen Sprachen, die euch vermutlich nicht allzu geläufig sind, es sei denn, ihr könnt Russisch, also im Lateinischen, Griechischen und Hebräischen, kann das Verb mit oder ohne Personalpronomen stehen. Die Verbform allein gibt schon an, um welche Person es sich handelt. Versteht ihr das? Man kann also sagen, er trug, ohne er hinzuschreiben. Wenn man dann jedoch das er auch noch hinschreibt, betont man es ganz besonders. Und wenn man dann auch noch Achen vor das er setzt, ist dies eine doppelte Hervorhebung. Die ganze Betonung liegt auf dem Wort Er. Er ist die Lösung. Wir finden die Lösung nicht in uns selbst, wir haben keine Antworten. Doch wenn wir uns von uns selbst und unseren Problemen abwenden und uns dem Gekreuzigten zuwenden können, finden wir in ihm die Lösung. Er ist es, der unser Leid getragen hat. Wörtlich heißt es Krankheiten. Ich bin froh, dass ich hier Martin Luther auf meiner Seite habe, denn in seiner Bibelübersetzung verwendet er die beiden deutschen Standardwörter Krankheit und Schmerz. Das ist die korrekte Bedeutung dieser Wörter im Hebräischen von Mose bis in unsere heutige Zeit. Noch heute verwendet man dasselbe Wort, wenn man sagen will, dass jemand krank ist. Ich gebe euch also die wörtliche Übersetzung, die man auch in einigen Bibelversionen findet. In meinen Augen ist es höchst bemerkenswert, dass das die modernen englischen Bibelversionen, die sich sonst scheuen, die King James Bibel zu korrigieren, ihre Wortwahl in diesem Punkt nicht beibehalten. Wisst ihr warum? Weil die Übersetzer diese Realität, dass Jesus tatsächlich unsere Krankheiten trug, nicht begreifen konnten. Für einen theologischen Verstand ist das doch eine schier unüberwindbare Hürde, oder nicht? Er ist es, der unsere Krankheiten getragen hat und unsere Schmerzen auf sich geladen hat. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Ich weiß noch, wie ich mich 1947 in den Straßen Jerusalems mit einem Juden unterhielt und ihm erzählte, dass ich glaubte, Jesus sei der Messias. Ich werde seine Antwort nie vergessen. Er sagte, er war wohl kein guter Mensch. Wäre er ein guter Mensch gewesen, hätte Gott ihn niemals so leiden lassen. Genau das sagt Jesaja, wir hielten ihn für von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch, Vers 5, doch er war verwundet um unserer Übertretungen willen, zerschlagen um unserer Missetaten willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen oder Wunden sind wir geheilt. Diese Verse enthalten zwei Gesichtspunkte. Zunächst in Vers 5, die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Die Strafe für unsere Missetaten kam auf Jesus. Jesus wurde bestraft, damit wir Vergebung erlangen würden. Das ist ein Gegensatzpaar. In Vers 5 heißt es, die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, also damit wir Frieden bekämen. Solange die Strafe für die Sünde noch nicht erteilt worden war, war es nicht möglich, Frieden zu haben. Doch Jesus wurde bestraft, damit wir durch die Vergebung Frieden mit Gott bekämen. Betrachten wir vielleicht noch die folgenden beiden Passagen, in denen Paulus darüber spricht, was am Kreuz geschah. Epheser 2, 14 bis 17. Denn er selbst, damit ist Jesus gemeint, beachtet auch hier die Betonung des Wortes er. Er selbst. Denn er selbst ist unser Friede. Er hat aus beiden, also aus Jude und Nicht-Jude, eins gemacht und die Zwischenwand der Trennung abgebrochen. In seinem Fleisch hat er die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und somit Frieden zu schaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündigt euch, den Fernen, und Frieden den Nahen. Hier steht das Wort Frieden im Mittelpunkt. Ein Sünder findet erst dann Frieden, wenn er weiß, dass ihm seine Sünden vergeben sind. Um dies zu erhärten, lese ich noch Kolosser 1, 19 bis 20. Denn es gefiel dem Vater, dass in ihm, Jesus, die ganze Fülle wohnen sollte, und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, durch ihn, sei es was auf der Erde oder was in den Himmeln ist, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Jesus wurde also bestraft, damit wir durch die Vergebung Frieden bekämen. Ich denke, wir werden dies nochmal mit unseren Händen veranschaulichen, weil ich möchte, dass es sich euch ganz fest einprägt. Ich will, dass ihr das ab heute nie mehr vergesst. Ich mache es einmal vor. Wenn ich es falsch mache, dann korrigiert mich bitte, denn manchmal mache ich es falsch. Mit der linken Hand zeige ich das Böse, mit der rechten Hand das Gute. Jesus wurde bestraft, damit wir Vergebung erlangen würden. Das ist doch recht einfach, oder? Aber es ist wichtig. Mach beim nächsten Mal gleich mit. Jesus wurde bestraft, damit wir Vergebung erlangen würden. Nochmal. Jesus wurde bestraft, damit wir Vergebung erlangen würden. Jetzt setzen wir statt wir, ich ein. So wird es ganz persönlich. Du stehst am Fuß des Kreuzes. Das ist nur etwas zwischen Gott und dir. Gott geht es dabei nur um dich. Ich mache es einmal vor und dann machen wir es gemeinsam. Jesus wurde bestraft, damit ich Vergebung erlangen würde. Okay? Jesus wurde bestraft, damit ich Vergebung erlangen würde. Das ist der erste Aspekt des Tauschs. Denselben beiden Versen ist auch der physische Aspekt des Tauschs zu entnehmen, der genauso klar und deutlich formuliert wird. Gehen wir zurück zu Vers 4. Er ist es, der unsere Krankheiten getragen hat und unsere Schmerzen auf sich geladen hat. Vers 5. Doch er war verwundet um unsere Übertretungen willen, zerschlagen um unserer Missetaten willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen oder Wunden sind wir geheilt. Seht ihr, wie logisch das ist? Er trug unsere Krankheiten, er lud unsere Schmerzen auf sich und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das hebräische Original für wir sind geheilt ist im Englischen und Deutschen nur schwer wiederzugeben, aber ich will es so formulieren: Es wurde für uns geheilt. Das kommt vielleicht am ehesten hin. Man kann also sagen, es wurde für uns Heilung erlangt. Warum? Weil Jesus unsere Krankheiten trug und unsere Schmerzen auf sich lud. Deshalb wurde Heilung für uns erlangt. Wir wollen es kurz und prägnant formulieren. Jesus wurde verwundet, damit wir geheilt würden. Das ist doch recht einfach, oder? Aber es ist sehr wichtig. Das betrifft viele von uns. Er wurde verwundet, damit wir geheilt würden. Bevor wir dies gemeinsam sagen, möchte ich noch betonen, dass das Neue Testament diese Interpretation voll und ganz untermauert. Schließlich wird diese Passage aus Jesaja sowohl in Matthäus 8 als auch in 1. Petrus 2 zitiert. In beiden Fällen wurde sie von einem Juden zitiert, der Hebräisch konnte, und in beiden Fällen wurde der Zitierende vom Heiligen Geist inspiriert. Somit ist unsere Interpretation durch und durch zu 50:1, falls wir nochmal dorthin zurückgehen, und schlagt nun Matthäus 8, 16 bis 17 auf. Wir lesen hier, wie Jesus seinen Dienst in der Öffentlichkeit beginnt. Er wird zum ersten Mal überhaupt in der Öffentlichkeit tätig. Es heißt, es sei Abend geworden und Sabbat gewesen. Die Juden durften ja am Sabbat nicht reisen oder irgendetwas tragen. Deshalb mussten sie warten, bis der Sabbat vorbei war, um ihre Kranken zu Jesus bringen zu können. Matthäus 8, 16. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm, und er trieb die Geister aus mit einem Wort, und er heilte alle Leidenden. Wie viele Kranke wurden geheilt? Alle. Seid ihr sicher? Was steht im Text? Alle. Ehrlich? Warum tat er das? Der nächste Vers verrät es uns. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Welche Passage wird hier zitiert? Jesaja 53, 4. Beachtet auch, dass er zwei Worte verwendet, die körperliche Probleme beschreiben, Schwachheiten und Krankheiten. Wenn man die beiden voneinander unterscheiden müsste, würde ich sagen, Schwachheiten sind Dinge, für die man anfällig ist, wie zum Beispiel Allergien. Krankheiten sind wohl Krankheiten im engeren Sinne, wie Cholera, Diphtherie oder Grippe und dergleichen. Matthäus sagt, der Heilungsdienst Jesu sei die Erfüllung von Jesaja 53, 4 bis 5. Und er unterstreicht, dass Jesus jeden heilte. Warum heilte er jeden? Weil er unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen hatte, beziehungsweise tragen und auf sich laden würde. Im ewigen Ratschluss Gottes hatte er das bereits getan. Das ist eine frohe Botschaft. Ich verstehe nicht, wie man das hören und glauben kann, ohne in Begeisterung auszubrechen. Vielleicht dauert es eine Weile, bis es euch dämmert, aber es ist nicht nur eine frohe, sondern eine begeisternde Botschaft. Wisst ihr, wenn der Leib Christi das wirklich glauben würde, wäre Evangelisation kinderleicht. Nehmen wir einmal an, ich hätte Hühneraugen, was ich Gott sei Dank nicht habe. Aber nehmen wir an, ich hätte Hühneraugen und ich fände ein Mittel, mit dem man sie völlig wegbekäme. Und zwar so, dass ich ganz vergesse, dass ich je welche gehabt habe. Und dann sehe ich eine arme alte Frau, die mit Hühneraugen durch die Welt humpelt. Da würde ich doch zwangsläufig und ganz automatisch zu ihr sagen, liebe Frau, wissen Sie überhaupt, dass es ein Mittel gegen Hühneraugen gibt? Sie brauchen sich nicht mehr damit herumzuplagen. Da müsste ich nicht mal ein großer Evangelist sein, ich wäre einfach ein ganz normaler Mensch, stimmt's etwa nicht? Wenn wir, nicht jemand anderer, sondern wir, mich eingeschlossen, von dem, was ich euch lehre, restlos überzeugt wären, würden wir automatisch evangelisieren. Unsere Reise nach Pakistan war für mich sehr aufschlussreich, da dieses Land zu 98% muslimisch ist. Und dennoch kamen 16.000 Leute zu unseren Veranstaltungen, ohne dass wir groß dafür Werbung gemacht hätten. Warum? Weil wir für Kranke beteten. Und sie wurden geheilt. Sie wurden geheilt. Nicht alle, nur einige, aber sie wurden wirklich geheilt. Die Blinden sahen, die Tauben hörten, die Lahmen gingen. Glaubt mir, Brüder und Schwestern, wenn solche Dinge bei euch geschehen, kommen die Leute automatisch in Scharen zu euch. Es gibt viele andere gute Möglichkeiten, um das Interesse der Menschen zu wecken, doch im Neuen Testament geschah dies vorwiegend und am häufigsten durch Wunder. Noch dazu ist es im natürlichen Bereich die billigste Methode. Im geistlichen Bereich hingegen kostet sie eine ganze Menge. Bevor wir zu 1. Petrus 2,24 weitergehen, möchte ich euch noch auf die Wortwahl am Ende meiner Version von Matthäus 8,17 hinweisen. Da steht er selbst. Was wird betont? Was ist das Entscheidende? Er. Nun, in 1. Petrus 2,24 ist von Jesus die Rede. Das ist einer dieser langen Sätze, wie sie die Autoren des Neuen Testaments lieben. Wir beginnen mit Vers 23. Christus, der geschmäht, nicht wieder schmähte, leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen oder Wunden ihr geheilt worden seid. Hier werden beide Aspekte vereint. Der geistliche, er trug unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinauf, damit wir Vergebung erlangen. Und der physische, er trug unsere Krankheiten und lud unsere Schmerzen auf sich, damit wir geheilt würden. Wisst ihr, Brüder und Schwestern, einige von euch gehen darauf ein, andere nicht. Das ist nicht mein Problem, doch früher oder später muss man dem Unglauben eine Absage erteilen. Ich weiß, es ist nicht leicht zu glauben, ich sag's euch. Ich focht selbst monatelang in einem Krankenhausbett einen Kampf, bis ich an den Punkt kam, an dem ich wirklich glauben konnte. Es ist schon seltsam, die Leute, die Jesus damals kritisierten, stellten es nie in Frage, dass er die Kranken heilen konnte. Sie bestritten dafür seine Behauptung, er könnte Sünden vergeben. Doch für den evangelikalen Zweig des Leibs Christi unserer Zeit ist es eine Selbstverständlichkeit, dass die Menschen Sündenvergebung empfangen können, während ihm die Tatsache, dass Menschen geheilt werden können, zum Fallstrick wird. Was ist schwieriger, Sünden vergeben oder Krankheiten heilen? Welches Wunder ist größer, dass uns unsere Sünden vergeben werden? Es gibt kein größeres Wunder als das. In vergangenen Jahrhunderten marterten sich außerordentlich intelligente, engagierte und ernsthafte Männer wie John Wesley jahrelang, um im Glauben eben diese Tatsache zu ergreifen, dass sie Sündenvergebung erlangen können. Weil diese Lehre heute sehr weit verbreitet ist, halten es die Leute für eine Selbstverständlichkeit. Sie gehen nach vorne, nehmen die Sündenvergebung, so wie sie sich beim Apotheker Tabletten holen. Das hat etwas Komisches. Als John Wesley in Cornwall im äußersten Südwesten Englands diente, gab es einen Mann, einen recht einfachen Mann, der sagte, er wüsste, dass ihm seine Sünden vergeben sind. Und dafür bezeichnete man ihn als Gotteslästerer. Dann steckte man ihn in die britische Marine, wo ihm seine Flausen ausgetrieben werden sollten. Das ganze Thema ist sehr subjektiv. Unsere innere Haltung bestimmt unsere Reaktion. Beachtet auch hier in 1. Petrus 2,24 die Formulierung an seinem Leib selbst. Wiederum liegt die Betonung auf ihm, Jesus. Brüder und Schwestern, wir haben die Lösung nicht. Du kannst Ärzte konsultieren, solange du willst, und dich an den und den und den wenden, doch das ist nicht die Lösung. Ich finde es immer höchst amüsant, wenn jemand zu mir sagt, er könne sich keine Schriftstellen auswendig merken. Bruder Prince, ich kann mir einfach keine Bibelstellen merken. Doch dann geht dieselbe Person zum Arzt, kommt zurück und berichtet ihr wortwörtlich, was der Arzt über ihre Krankheit gesagt hat. Sie merkt sich, was sie glaubt. Haben wir dieses Gegensatzpaar nun schon gemeinsam nachgesprochen? Ich glaube nicht. Deshalb gehe ich davon aus, dass ihr gleich beim ersten Mal intuitiv mitmachen könnt. Es geht um den physischen Aspekt des Tauschs. Es ist ganz einfach. Jesus wurde verwundet, damit wir geheilt würden. Jesus wurde verwundet, damit wir geheilt würden. Nun ich? Jesus wurde verwundet, damit ich geheilt würde. Heb die Hand, du bist gemeint. Du bist gemeint. Amen. Wie viel Arbeit und Mühe musstest du aufbringen, um Sündenvergebung zu erlangen? Gar keine. Wie viel Arbeit und Mühe musst du aufbringen, um geheilt zu werden? Gar keine. Es ist bereits vollbracht. Mit 10 Jahren fing ich an, Griechisch zu lernen. Das Wort, das in 1. Petrus 2,24 für ihr seid geheilt worden steht, ist das normale griechische Wort für körperliche Heilung. Wie im Hebräischen hat sich auch im Griechischen die Wortbedeutung in dieser Hinsicht nicht verändert. Es hat dieselbe Bedeutung im modernen Griechisch. Daraus leitet sich das moderne griechische Wort für Arzt ab, Iatros. Manchmal werde ich von Christen gefragt, Bruder Prince, woher weiß ich, dass es Gottes Wille ist, mich zu heilen? In der Regel antworte ich in etwas so. Ich sage euch, es gibt viele Dinge, die ich nicht weiß und viele Fragen, die ich nicht beantworten kann. Es ist mir aber überhaupt nicht peinlich. Ich sage, wenn ich die Offenbarung der Schrift richtig verstehe, stellst du die falsche Frage. Die Frage ist nicht, woher weiß ich, dass es Gottes Wille ist, mich zu heilen, sondern wie kann ich mir die Heilung zu eigen machen, die Gott mir schon bereitgestellt hat. Wenn im Zusammenhang mit der Sühne von Heilung die Rede ist, steht dieses Wort nie in der Zukunftsform. 700 Jahre bevor es tatsächlich geschah, sagte Jesaja bereits, Heilung wäre für uns bereitgestellt worden. Und etwa 50 Jahre nachdem es geschehen war, sagte Petrus, durch seine Wunden wurdet ihr geheilt. Einfache Vergangenheit. Petrus sagt es mit allem Nachdruck, es geschah am Kreuz. Es ist eine geschichtliche Tatsache. Es ist wahr, ob wir es glauben oder nicht. Aber was wir glauben oder nicht, schlägt sich in unserem Leben nieder. Wir können historische Tatsachen nicht verändern, sie stehen fest. Machen wir nun weiter. Ich denke, wir haben noch die Zeit, auf den nächsten Aspekt einzugehen. Gehen wir kurz zurück zu Jesaja 53 und zu Vers 10. Die letzten 3 Verse von Jesaja 53 erläutern die geistliche Bedeutung der Kreuzigung, das Ziel Gottes, das damit erreicht wurde. Zitat, doch dem Herrn hatte es gefallen, ihn mit Krankheit zu zerschlagen. Hier steht wieder genau dasselbe Wort für Krankheit. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen, es wird seine Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Den ersten Teil könnte man auch übersetzen, wenn seine Seele als Sündopfer eingesetzt werden wird. Der springende Punkt bleibt derselbe, die Seele Jesu wurde zum Sündopfer. Der Leib Jesu trug unsere Krankheiten und Schmerzen, doch seine Seele wurde zum Sündopfer. Um die Bedeutung dieser Wahrheit begreifen zu können, müsst ihr wissen, wie im Alten Bund unter dem levitischen Gesetz das Sündopfer dargebracht wurde. Wenn jemand gesündigt hatte, musste er ein passendes Opfer dafür bringen. Beispielsweise ein Schaf, eine Ziege oder einen Ochsen. Nebenbei bemerkt, je wichtiger die Person war, desto größer das Opfer. Ich finde das amüsant, denn wenn der hohe Priester gesündigt hatte, musste er einen Ochsen opfern. Und ihr wisst ja, dass man die Tiere nicht direkt neben der Stiftshütte hielt. Wenn der hohe Priester gesündigt hatte, musste er ganz hinausgehen, dorthin, wo die Tiere lagerten, und seinen Ochsen den ganzen Weg bis zum Altar zurückführen. Und zwangsläufig dachte sich wohl jeder, was Aaron wohl getan hat. Als er mit dem Tier zurück war, legte der Priester seine Hände auf den Kopf des Opfertiers und der Mann sprach seine Sünde über dem Opfer aus. In einem symbolhaften Akt wurde somit die Sünde des Mannes auf die Ziege oder den Ochsen übertragen. Anschließend zahlte die Ziege oder der Ochse die Strafe für die Sünde des Mannes, denn anstatt den Mann zu töten, tötete man das Opfertier. Die Sünde des jeweiligen Menschen wurde also auf das Sündopfer übertragen, auf das das Sündopfer die Strafe für die Sünde des Menschen bezahlte. Versteht ihr dieses Bild? Die Seele Jesu wurde zum Sündopfer. Dies ist ein atemberaubender Gedanke. Ich glaube nicht, dass wir hier auch nur ansatzweise begreifen können, was es für die Seele Jesu bedeutete, sich mit der Sünde der gesamten Menschheit gleichzusetzen. Diese unendlich reine und sündlose Seele wurde mit der Sünde der gesamten Menschheit gleichgesetzt. Jesus wurde zum Sündopfer. Unsere Sünde wurde auf ihn gelegt und dann zahlte er an unserer Stelle die Strafe dafür. Somit wurde seine Seele zum Sündopfer. Er und unsere Sünden waren identisch. Weil hier das Wort Opfer verwendet wird, wissen viele Christen unserer Zeit die Worte Jesajas nicht richtig zu schätzen. Die Seele Jesu wurde mit unseren Sünden gleichgesetzt. Merkt euch nun Jesaja 53 ein und schlagt kurz 2. Korinther 5, 21 auf, wo Paulus seine Version von Jesaja 53, 10 bringt. Wenn ihr die Terminologie des Sündopfers nicht versteht, erkennt ihr die Passage gar nicht wieder. Paulus sagt in 2. Korinther 5, 21 dasselbe wie Jesaja in Jesaja 53, 10. Ich lese die Passage zunächst so, wie sie dasteht, und setze dann anstelle der Pronomen die Hauptwörter ein. Zitat: Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Setzen wir nun die Hauptwörter ein. Gott Vater machte seinen Sohn Jesus für uns zur Sünde, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Das verschlägt einem die Sprache. Wenn es dir schon die Sprache verschlägt, dass Jesus unsere Schwachheiten auf sich lud und unsere Krankheiten trug, ist dies noch weit, weit atemberaubender. Jesus wurde mit unserer Sündhaftigkeit zur Sünde gemacht, damit wir mit seiner Gerechtigkeit gerecht gemacht würden. Worin liegt der Tausch? Das ist nicht schwierig. Du brauchst kein Theologe zu sein. Ja, du bekämpfst vielleicht sogar Probleme, wenn du ein Theologe wärst. Vergib mir, Herr. Ich habe einfach keine Geduld mit Menschen, die Bibel kompliziert machen. Mein Ziel im Leben ist es, die Bibel ganz einfach zu machen. Vielleicht gelingt es mir nicht, aber zumindest versuche ich es. Nun dann, ihr Theologen, mal sehen, ob wir es ohne Vorübung gemeinsam mit den Bewegungen dazu nachsprechen können. Jesus wurde mit unserer Sündhaftigkeit zur Sünde gemacht, damit wir mit seiner Gerechtigkeit gerecht gemacht würden. Das war ein guter Anfang. Versuchen wir es nochmal. Jesus wurde mit unserer Sündhaftigkeit zur Sünde gemacht, damit wir mit seiner Gerechtigkeit gerecht gemacht würden. Wenn dich das nicht begeistert, dann fehlt dir etwas. Preis dem Herrn, hier habe ich einen begeisterten Schüler. Nun machen wir es wieder ganz persönlich und sagen mein statt unser. Jesus wurde mit meiner Sündhaftigkeit zur Sünde gemacht, damit ich mit seiner Gerechtigkeit gerecht gemacht würde. Ist das nicht großartig? Ich möchte euch nun ein wunderschönes Bild dieses Tauschs präsentieren, das mich wirklich begeistert. Jesaja 61, 10. Euch wird auffallen, dass wir sehr oft Jesaja aufschlagen. Er ist der Prophet des Heils. Das heißt nicht, dass die anderen Propheten keine Heilsbotschaft hätten, doch das Heil zieht sich wie ein roter Faden durch Jesaja, vor allem durch die letzten 27 Kapitel. Ich muss schmunzeln, wenn ich an diesen Vers denke, wenn ich diesen Vers lese, und ihr wundert euch vielleicht, warum. Nun, ich denke dabei immer an meine Kindheit. Der Vers lautet, freuen, ja freuen will ich mich in dem Herrn, jubeln soll meine Seele in meinem Gott. Wenn ich das lese, sehe ich mich immer aus einer typisch englischen Kirche herauskommen, die mindestens 200 Jahre alt und damit noch verhältnismäßig jung ist. Es war ziemlich kalt und ich war in diesem anglikanischen Gottesdienst, in dem wir die herrlichsten Dinge über Gott sagten. Die anglikanische Liturgie ist einfach herrlich. Und anschließend verließen die Leute die Kirche und man fand nicht den geringsten Hinweis dafür, dass sie begeistert sind. Und ich dachte mir immer, wenn diese Frau vor mir nun ihr Spitzentüchlein verlieren würde und ich es aufheben, ihr nachlaufen und es ihr wiedergeben würde, würde sie sich sicher viel mehr über ihr Spitzentüchlein freuen, als über die Dinge, die sie eben in der Kirche gesagt hatte. Warum? Weil diese Dinge für sie nie eine Realität waren. Das ist keine Kritik an der anglikanischen Kirche, das gilt für viele, viele Kirchen. Die Leute haben diese herrliche Realität nie begriffen. Wenn du sie begreifst, musst du einfach glücklich sein. Auch wenn du gar nicht glücklich sein willst, du wirst einfach glücklich sein müssen. Und ich sage euch eins, Geschwister, es ist für einen Christen keine Sünde, glücklich zu sein. Freuen, ja freuen will ich mich in dem Herrn. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott. Auf Hebräisch heißt es, Sos Asis Ba Adonai. Ich sage das nur, weil ein jüdischer Gläubiger im vergangenen Jahr ein herrliches neues Lied auf der Grundlage dieses Verses geschrieben hat. Freuen, ja freuen will ich mich in dem Herrn. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott, denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils. Du bist gerettet. Großartig, doch bleib hier nicht stehen. Er hat mich bedeckt mit dem Mantel der Gerechtigkeit. Vergiss eins nicht. Wenn du das Kleid des Heils angezogen hast, gibt es ein Kleid, das du anschließend noch darüber ziehst. Welches? Den Mantel der Gerechtigkeit. In einer anderen Übersetzung heißt es, er hat mich umhüllt mit dem Mantel der Gerechtigkeit. Wessen Gerechtigkeit? Seine Gerechtigkeit. Ab diesem Zeitpunkt brauchst du keine Schuldgefühle mehr zu haben. Wenn du das einmal erkannt hast, hat der Teufel nichts mehr gegen dich vorzubringen. Ungeachtet dessen, wo er dich angreift und wie er dich kritisiert, brauchst du einfach nur zu sagen, das stimmt, aber ich bin eingehüllt in den Mantel der Gerechtigkeit Christi. Ich bin an allen Seiten bedeckt. Es gibt nichts, das du gegen mich vorbringen könntest. Ja, die Bibel sagt sogar, du sollst deinem Gegner zustimmen, wenn er dich anklagt und dir all die dummen und bösen Dinge unter die Nase reibt, die du getan hast. Sag ihm, es stimmt alles. Ich könnte dir noch viel mehr erzählen. Doch das liegt alles in der Vergangenheit, weil er mir den Mantel des Heils gegeben und mich mit dem Mantel seiner makellosen, göttlichen, ewigen Gerechtigkeit umhüllt hat. Die Gerechtigkeit Gottes hat keine Vergangenheit, derer man sich schämen müsste. Sie ist nicht in der Lage, Schuldgefühle zu haben. Sie ist absolut vollkommen und rein. Und genau das wird uns durch den Tausch am Kreuz angeboten. Hoffentlich erkennt ihr allmählich, dass sich dieser Tausch auf jeden Lebensbereich bezieht und euch alles geben kann, was ihr wirklich braucht, wonach ihr euch sehnt und noch viel mehr, als ihr euch erträumt. Das ist alles in diesem göttlichen Tausch enthalten. Wiederholen wir noch schnell die drei Aspekte, die wir besprochen haben. Ihr müsst mir vielleicht helfen, weil ich manchmal durcheinander komme, wenn ich vorne auf der Bühne stehe. Erstens, er wurde bestraft. Zweitens, er wurde verwundet. Drittens, er wurde zur Sünde. Wir sagen gleich von Anfang an, wir, unser, uns und so weiter. Jesus wurde bestraft, damit wir Vergebung erlangen würden. Jesus wurde verwundet, damit wir geheilt würden. Jesus wurde mit unserer Sündhaftigkeit zur Sünde gemacht, damit wir mit seiner Gerechtigkeit gerecht gemacht würden. Was können wir nun noch tun? Danke sagen. Danke, Herr. Was soll man sonst noch sagen? Danke, ich preise deinen Namen, Jesus. In unserer nächsten Lehreinheit werden wir mit der Hilfe Gottes weitere Aspekte dieses Tauschs am Kreuz beleuchten.